SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute ist der Welttag des Artenschutzes und aus diesem Anlass schauen wir heute mal unters Wasser. Die Bewohner unserer Meere, die leiden nämlich unter extremem Ökostress. Zum Beispiel leiden sie unter Überfischung, unter Lärm, unter Verschmutzung und unter der Erderwärmung. Über diese unangenehmen Seiten des Meereslebens sprechen wir heute, aber natürlich auch darüber, was man tun müsste, damit es den Meeresbewohnern besser geht, mit unserem Gast Fabian Ritter. Hallo und herzlich willkommen, Herr Ritter.
Schönen guten Abend.
Herr Ritter, Sie sind Meeresbiologe. Was fasziniert Sie denn eigentlich am meisten am Meer, an den Lebewesen, die dort leben?
Also Wale und Delfine einfach durch ihr Wesen in erster Linie und durch ihre Schönheit, ganz klar. Und ich bin ja auch Biologe und Wissenschaftler und da kommt die Neugier dann auch sehr schnell ins Spiel. Also was die an Verhalten drauf haben oder wie die sich manchmal so selbst zeigen oder interagieren auch mit Menschen zum Beispiel, das ist höchst faszinierend. Und am Meer allgemein, da habe ich einen sehr großen Hang zu schon seit meiner Jugend. Ich denke, das ist das, was viele Menschen anspricht, die Weite und die Erhabenheit, die man selber spüren kann, aber die Erhabenheit des Meeres und die Veränderlichkeit, obwohl man eigentlich immer nur einen geraden Horizont sieht, wenn man nicht gerade auf dem Schiff ist, sondern am Strand steht, ja, diese Weite und ganz schnell die Frage auch, was hat das mit uns zu tun, mit uns Menschen, mit mir selber persönlich, solche Sachen.
Das war Musik von The Cranberries mit Time is Ticking Out, also übersetzt, die Zeit läuft ab. Herr Ritter, haben Sie dieses Gefühl auch manchmal, was die Tiere in unseren Meeren betrifft, dass die Zeit schneller und schneller verrinnt und die bedroht sind?
Ja, absolut. Also das ist mal schlimmer und mal weniger schlimm, könnte man sagen. Und es gibt tatsächlich auch einige Wal- und Delfinarten, da tickt die Uhr so dermaßen runter, dass man fast schon täglich oder in dieser Zeit noch mit Aussterben rechnen muss. Also da geht's wirklich ans Eingemachte. Und wenn man so die globalen Probleme anschaut, dann hat man schon oft das Gefühl, vielleicht... Oder verliert vielleicht die Hoffnung, dass noch was zu retten ist. Aber ich bin Optimist, das muss ich auch gleich dazu sagen. Sonst würde ich das auch nicht machen, was ich tue. Und daher nimmt man natürlich dann auch die Kraft, da weiterzumachen, auch wenn das Bild, das sich zeigt, oft recht düster ist.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Fabian Ritter. Er ist Meeresbiologe und beschäftigt sich damit, wie man die Tiere in den Meeren der Welt, zum Beispiel Wale und Delfine, besser schützen kann. Herr Ritter, heute ist der Weltartenschutztag, deshalb auch diese Sendung. Sie haben jetzt gerade ein, wie Sie haben es selber gesagt, düsteres Bild gezeichnet. Was bringt denn da so ein Weltartenschutztag?
Ich hoffe, dass er Aufmerksamkeit schafft für die Probleme, die wir erzeugen als Menschen auf dem Planeten und die Bedürfnisse auf der anderen Seite, die die Natur oder die verschiedenen Arten haben und im besten Falle auch die Gedanken darüber, wie man das zusammen bringt, dass wir mit unserem menschlichen Verhalten in einer Weise fortfahren, und zwar anders als bisher, dass es auch der Natur wieder besser gehen kann oder dass Wale und Delfine ein glücklicheres Leben oder die Fischbestände nicht überfischt sind. Solche Fragen treiben mich dann um.
Machen wir es nochmal ganz konkret zum Beginn der Sendung. Sie haben Wale und Delfine, haben Sie bereits angesprochen. Die sind ja auch so ein bisschen die Stars in den Meeren. Wie ist es denn mit den anderen Arten? Also wo sagen Sie, diese und diese Art ist wirklich jetzt ganz kurz vorm Aussterben, da müsste man handeln?
Also da müssen wir sofort dann natürlich den Blick auf die Fischerei legen. Und was mir sofort einfällt, sind die großen Raubfische. Also bei den Haien angefangen, das ist ja inzwischen auch ziemlich bekannt, dass die zu Millionen und Abermillionen abgeschlachtet werden und oft dann einfach nur die Finnen benutzt werden, obwohl es inzwischen auch illegal ist, dieses Sharkfinning. Aber ob es Schwertfische sind oder Thunfische auch, also Blauflossenthun ist einer der bedrohtesten Fischarten auf diesem Planeten. Und das hängt natürlich dann in direkter Weise mit unserem Konsumverhalten auch zusammen. In der Ostsee, in der Nordsee gibt es weitere Beispiele, der Dorsch oder der Kabeljau dort. Andere Arten sind dermaßen überfischt, dass man sich arge Sorgen machen muss.
Ein anderes Problem ist offenbar, das habe ich bei der Vorbereitung herausgefunden, es war mir gar nicht klar, Lärm im Meer. Also ich hätte bei sowas eher an Großstädte und Autobahnen gedacht. Um was für einen Lärm geht es denn im Meer, der den Tieren da zu schaffen macht?
Ja, das ist gar nicht so unterschiedlich wie Großstädte und Autobahnen, nämlich in erster Linie die Schifffahrtslinien. Also große Schiffe kann man sich vorstellen, dass die ordentlich Lärm machen mit der Schiffsschraube und dem Motor da drin. Das ist ohrenbetäubend teilweise, wenn man da direkt daneben ist. Und das ist für viele Meeresbewohner, insbesondere für die Wale und Delfine, die sich ja primär akustisch orientieren. Also die haben ein extrem sensibles Gehör und sind auf dieses Gehör auch überlebensnotwendig angewiesen. Und wenn da große Schiffe auf Schifffahrtslinien oder auch Speedboote oder auch sehr viel Tourismus stattfindet mit Motorbooten, die alle irgendwie einen Motor und eine Schraube haben, dann kann es schon sehr schnell laut und dabei dann auch stressig werden. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Formen der Lärmverschmutzung, nämlich der Bau von Anlagen zum Beispiel. Also Bohrinseln ist natürlich, fällt einem da sofort ein, das versteht man auch. Aber auch der Bau von Windkraftanlagen zum Beispiel, der gerade sehr vorangetrieben wird, gerade offshore, also gerade in der Nordsee auch, werden sehr viele Anlagen gebaut und das sind riesige Fundamente, die da ins Meer gehämmert werden letztlich. Und um mal ein Beispiel zu nennen, wenn man, also so ein Hammer, der da benutzt wird, der ist mal so groß wie ein Hochhaus. Das sind wirklich große, ist eine Schwerindustrie und große Dimensionen. Und wenn der Hammer auf dieses Fundament schlägt, dann entsteht ein Lärm. Da dürfen Sie als Schweinswal oder als Delfin oder auch als Mensch nicht daneben stehen oder im Wasser sein. Da werden Sie sofort entweder schwer geschädigt oder gleich tot. Also es ist wirklich, es geht da ans Eingemachte mit diesen Schalldrücken, die da erreicht werden. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch militärische Übungen zum Beispiel, gerne auch in Schutzgebieten. Das ist etwas, was mich ganz besonders aufregt. Also die Navy, die Bundeswehr und sonstige schießen und sprengen auch gerne mal, auch zu Zeiten, wo man das eigentlich logischerweise auch nicht tun sollte, wenn Schweinswale zum Beispiel ihre Jungen zur Welt bringen. Aber all das findet nicht nur statt, sondern es ist auch ganz legal.
Naive Frage. Also wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe, dann kann ich nicht wegziehen, wenn jetzt nebenan ein Windrad direkt ans Haus gebaut wird und der Lärm da ist. Die Fische oder die Delfine, die könnten doch eigentlich einfach woanders hingehen. Naiv gefragt. Warum ist das trotzdem ein Problem?
Ja, man stellt sich das immer so einfach vor. Das Meer ist ja weit, da gibt es keine Grenzen und die können ja einfach abhauen. Und das tun sie auch. Also es gibt reichlich Untersuchungen. Ich bin jetzt weiter mal bei dem Beispiel der Windkraftanlagenbau, weil der sehr, sehr im Mittelpunkt steht, gerade auch in den politischen Diskussionen. Und wenn da gerammt wird, dann hauen die Schweinswale sofort ab. Im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern suchen die das Weite. Deswegen werden da inzwischen auch Lärmschutzmaßnahmen eingerichtet. Also man ist da schon drauf erpicht inzwischen, dass man den Lärm reduziert oder dämpft, damit es den Tieren eben, damit sie nicht gleich einen Gehörschaden wegkriegen. Aber es ist ja so, wenn die Schweinswale da jetzt in einem großen Umkreis oder auch Fische die Flucht ergreifen, dann kommen die ja ins Gehege mit den Lebensräumen von anderen Fischen. Das heißt, es findet eine Verlagerung zwar statt, die aber nicht ohne weiteres so okay ist, weil Schweinswale nicht immer überall hinkommen. Die sind natürlich auch dort, wo sie viel Nahrung finden, wo das Habitat, der Lebensraum geeignet ist. Und das hat gute Gründe, warum sie sich hier und oder dort aufhalten. Und wenn sie dann vertrieben werden, dann ist es üblicherweise auch so, dass sie versuchen werden, da wieder zurückzukehren, weil das ist eben ihr Lebensraum. Oft sind Delfine und Wale tatsächlich auch angestammt in bestimmten Gebieten.
Lärm ist das eine Problem. Ein anderes sehr bekanntes Problem ist Plastik in den Weltmeeren. Also wir haben ja alle diese Bilder in den Kopf von ganzen Inseln, die über die Weltmeere treiben. Was ist denn das Schlimmste an Plastikverschmutzung, was Sie gesehen haben?
Was wir immer wieder auch mal erlebt haben tatsächlich und direkt beobachtet haben, sind Tiere, die sich in Netzen verfangen haben zum Beispiel, Meeresschildkröten oder auch ein Delfin, der eine Plastiktüte um den Hals geschlungen hat, weil er eigentlich wollte er nur spielen, aber hat sich dann halt verheddert. Wir haben auch Meeresschildkröten und andere Tiere eben schon gerettet und versucht, die dann daraus zu befreien. Also das Entanglement heißt das auf Englisch, dass dieses Verwickeln oder Verfangen in den Netzstücken oder in Plastiktüten ist ein ganz großes Problem. Viele Wale verwechseln offensichtlich Plastikteile auch als Nahrung, weil das so ein bisschen glitschig ist wie Kalmare, also so zehnarmige Tintenfische, die gerne fressen. Wenn das Zeug eine Weile im Meer liegt oder treibt, dann riecht es auch wahrscheinlich ähnlich. Und dann saugen die das sich rein und schlucken das runter. Und dann findet man tote Wale am Strand, deren Mägen voll sind mit Plastikplanen oder Autoteilen, Plastikeimern, Netzresten und so weiter. Und diese Tiere verhungern bei vollem Bauch. Die haben kein Hungergefühl mehr, weil der Bauch scheinbar voll ist oder tatsächlich voll ist. Aber sie nehmen keine Nahrung dann mehr zu sich. Und das ist natürlich auch ein ganz grauseliger Tod für so ein Tier, ne? Weil die langsam und elendig da dran zugrunde gehen. Und dann gibt es noch einen Punkt, der vielfach nicht beachtet wird, ist, also einerseits wird dieses Plastik immer mehr zerrieben durch den Wellengang, durch das Salz und so weiter. Und dann wird Mikroplastik draus. Das heißt, es wird immer kleiner und kann dann von immer kleineren Organismen auch aufgenommen werden. Und wir wissen heute, dass in der gesamten Nahrungskette, in dem gesamten Nahrungsnetz, vom Plankton über den Muscheln bis Krebstiere, Fische, Mikroplastik im Blut gefunden wird, in den Organen. Und das Perfide daran ist, dass diese Plastikteile auch noch als quasi Magneten für Umweltschadstoffe agieren. Das heißt, da lagern sich ganz viele giftige Stoffe an diesen Mini-Teilen. Und die führen dann zusätzlich zu dem Fremdkörper Plastik in einem Organismus dann auch noch zu einer erhöhten Vergiftung. Und das ist natürlich alles andere als schön.
SWR 2 Tandem, heute mit Fabian Ritter. Er arbeitet als Meeresbiologe und, das setze ich jetzt einfach mal voraus, liebt das Meer. Stimmt's, Herr Ritter?
Auf jeden Fall.
Sie sind geboren in Hannover, aufgewachsen in Süddeutschland. So ganz selbstverständlich ist das ja gar nicht, dass Sie das Meer lieben. Da gibt es ja eigentlich in Süddeutschland nur Binnengewässer. Woher kommt denn Ihre Faszination für das Meer?
Oh, ich glaube, das habe ich mitgebracht. Also wir sind natürlich früher sehr viel in Urlaub gefahren ans Meer. Das war so in den 70er Jahren nach Elba ans Mittelmeer. Und ich glaube, da habe ich es wirklich verinnerlicht, dass das Meer mich besonders berührt. Aber ich war schon immer auch eine Wasserratte, schwimme sehr gerne. Und auf dem Meer zu sein, macht mir selten was aus, auch unter den härtesten Bedingungen. Ob es jetzt auf kleinen Booten, Schiffen ist oder auf größeren. Das bringt mir stets Freude. Und es ist tatsächlich auch so, dass sobald ich auf dem Meer bin oder am Meer, dann ein Auge ist immer in Richtung Horizont, weil ich immer vermute, Wale und Delfine sehen zu können. Und dort, wo das tatsächlich dann auch möglich ist, da hält mich dann auch kaum was zurück.
Was war denn bei Ihnen so die erste beeindruckende Begegnung mit Meeresbewohnern in Ihrem Leben?
Es würde mir jetzt schwerfallen, auch nur annähernd die Begegnungen zu schildern, die ganz besonders waren, weil es gibt unendlich viele. Ich bin ja in der glücklichen Lage, diese Tiere zu beobachten und zu erforschen, auch auf den Kanarischen Inseln seit vielen, vielen Jahren. Ich war in ganz verschiedenen Gegenden der Welt und habe Wale und Delfine beobachten können. Also meine erste Blauwalsichtung vor La Gomera auf den Kanaren, das war sicher was ganz, ganz Herausragendes. Das vergisst man nicht so schnell.
Was passiert denn da in einem? Also wenn Sie diesen Blauwal gesehen haben, was für ein Moment, also was ist das, was für eine Art von Ergriffenheit hat man da?
Ich stelle oft fest, dass man in dem Moment tatsächlich gar nicht mehr denkt, sondern einfach nur noch in dem Moment ist. Oft, weil ich leidenschaftlicher Tierfotograf auch bin, habe ich dann die Kamera auch vor mir und beschäftige mich dann mit der Technik, ohne aber die Wertschätzung des Moments zu verlieren, was schnell passieren kann, wenn man immer so mit dem Handy unterwegs ist oder die Kamera so vor sich hält. Aber die Besonderheit dessen, was man sieht, wenn man das realisiert, also in dem Moment, als wir erkannt haben, das ist ein Blauwal, der extrem selten ist im Nordostatlantik und vor den Kanaren so gut wie noch nie gesehen wurde. Also das war schon sehr, sehr deutlich, dass das so was Besonderes war. Das macht die Situation an sich schon was Herausragendes, auch wenn dieser Blauwal sich nicht irgendwie spektakulär verhalten hat, sondern der ist einfach nur entlang geschwommen und wir haben ihn ein bisschen verfolgt. Da können dann andere Tiere, wenn sie große Sprünge vollführen oder in der Bugwelle reiten von den Booten oder mal den Kopf aus dem Wasser stecken und offensichtliche Neugier zeigen, einen dann auch nochmal ganz anders kriegen, sozusagen auf der emotionalen Ebene. Das hat dann, das geht dann, ich sage immer, das geht direkt ins Herz, weil ich das selber bei mir spüre und ich so hundertfach in Situationen war, wo Menschen einfach mit offenem Mund und offenen Augen und oft auch Tränen in den Augen dastehen und sich fragen, was war das denn jetzt gerade, wenn eine Gruppe Grindwale direkt am Boot vorbeigefahren ist oder ein Buckelwal gesprungen ist. Solche Sachen, die lassen einen nicht mehr los. Und man stellt sich dann halt auch Fragen, warum kommen die denn überhaupt so nah? Was finden die denn an uns, wenn man jetzt so neugierige Tiere um sich herum hatte?
Also Sie haben diesen menschlichen Bezug zu den großen Tieren, den faszinierenden Meeresbewohnern. Sie sind aber auch Meeresbiologe geworden. Also warum hatten Sie denn den Wunsch, das auch nochmal so wissenschaftlich zu unterfüttern, diese Begegnung?
Also wegen meiner Neugier. Also die Tiere, insbesondere das Verhalten, ich bin ja auf Verhaltensbiologie spezialisiert, das hat mich immer interessiert und neugierig gemacht, zumal man bei vielen Tieren einfach auch gar nicht so viel weiß. Also eine Delfinart vor La Gomera, die wir dort untersucht haben, sind Rauzahndelfine. Und von denen hatte ich, bis ich sie zum ersten Mal sah, überhaupt noch nie was gehört. Und die meisten Menschen kennen diese Tiere überhaupt nicht. Das heißt, wir haben dort Beobachtungen gemacht, die vorher noch nie gemacht wurden, zumindest nicht dokumentiert wurden. Und das ist für mich dann als Wissenschaftler natürlich enorm faszinierend, herauszufinden, in was für Gruppengrößen leben die, wie verhalten die sich, sind die eher scheu oder eher zugewandt. Wir hatten einmal eine Begegnung, wo eine Mutter ein totes Jungtier, ein totes Neugeborenes mit sich über mehrere Tage mitgetragen hat und mitgeschleppt hat. Und solche Sachen, das sind Dinge, die erlebt man einmal. Und auch in der Situation war es jetzt eine traurige Begebenheit, aber das sind so besondere Erlebnisse, die einen als Wissenschaftler natürlich dann auch sehr stark faszinieren.
Gerade Delfine gelten ja auch als sehr kluge Tiere. Nehmen Sie das auch wahr, dass die Delfine Sie wahrnehmen?
Ja, ich lache deswegen, weil es so offensichtlich ist, wenn man, ich sag mal, jetzt auf Gomera fahren wir mit so kleinen Booten raus. Da kann man vorne so auf dem Bug liegen und dann nach unten schauen und dann hat man die Wasseroberfläche so einen halben Meter, einen Meter unter sich. Und wenn da Delfine, 2, 3, 4, 5 und manchmal 10 oder 15 Delfine mitschwimmen und sich von der Bugwelle schieben lassen, dann legen die sich oft auf die Seite und gucken. Und dann hast du da diese hellwachen Augen, die dich anschauen. Und dann hört man sie auch, weil ihre Lautäußerungen sind durch die Oberfläche zu hören. Und es ist ganz eindeutig, dass die genau wissen, was sie in dem Moment tun und offensichtlich da auch Freude daran haben. Das scheint auf jeden Fall so zu sein. Und die Frage, die sich sofort stellt, ist, wer beobachtet hier eigentlich wen gerade? Und das ist so eine Umkehr der Perspektive, ja. die man mit Fischen zum Beispiel nicht hat. Die könnte man vielleicht mit Oktopussen noch haben. Die sind genauso faszinierend und interaktiv und reagieren. Und Wale und Delfine zeigen das einfach oft auch.
Wir sprechen mit Fabian Ritter, Meeresbiologe und Leiter des Bereichs Meeresschutz bei der Umweltschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation. Herr Ritter, was ist denn, wir haben über Probleme gesprochen, mit denen Wale und Delfine zu kämpfen haben. Was ist denn etwas, was Sie erreicht haben, wo Sie sagen, da setzen wir an und können das Leben von Walen und Delfinen verbessern?
Ja, also ich beschäftige mich ganz besonders mit dem Thema Meeresschutzgebiete und da bin ich auch politisch tätig für WDC und auch auf der Internationalen Walfangkommission bin ich seit vielen Jahren im Wissenschaftskomitee. Und habe da sozusagen Zugang oder verschaffe mir Zugang zu Entscheidungsträgern auch und auf die einzuwirken und zu sehen, dass dann Meeresschutzgebiete eingerichtet werden oder tatsächlich was sich in der Fischerei tut. Das sind so kleine Erfolge, die man schon feiern kann. Ich glaube auch oder ich hoffe zumindest, dass ich mit unserer Arbeit viele Menschen erreichen kann, um ein bisschen an ihrem Selbstverständnis zu rütteln oder dafür zu sorgen, dass sie sich vielleicht ein bisschen ökologischer oder ökologisch nachhaltiger verhalten. So, das sind so die verschiedenen Ebenen. Einmal direkt mit Menschen sprechen. Ich bin zum Beispiel auch super gerne in Kindergärten oder an Schulen und rede mit kleinen Kids und Schülern, um deren Faszination aufzugreifen. Die Öffentlichkeit zu erreichen ist das eine, Entscheidungsträger zu erreichen ist das andere und auf all den Ebenen arbeiten wir. Und es sind kleine Trippelschritte, die wir da machen, das ist schon klar. Man fühlt sich im Meeresschutz immer wie so in so einem Verteidigungsspiel. Man ist immer mit dem Rücken zur Wand, aber ja, das gibt auch Motivation und die Erfolge, die wir feiern können, die halten einen dann auch am Laufen.
Eine Art, wie Sie Menschen erreichen und Menschen vermitteln, was Ihnen wichtig ist, ist auch die Fotografie. Also Sie fotografieren Wale oder Delfine. Welches Bild, das Sie gemacht haben, ist denn für Sie das, wo Sie sagen, das hat mich am meisten berührt?
Oh, da gibt es jetzt auch wieder ganz viele. Also alle Bilder, wo das Auge eines Delfins oder Wals zu sehen sind, sind per se schon mal ziemlich eindrücklich und stammen dann eben auch aus Situationen, wo ich den Tieren sehr nahe gekommen bin. Oder man sollte eigentlich sagen, die Tiere sind uns nahe gekommen oder den Booten. Und ja, also es muss nicht immer der sensationell hohe Sprung sein oder ein Riesenfluke, die aus dem Wasser taucht. Das sind natürlich so die klassischen Posterbilder, über die man sich auch freut. Aber manchmal sind es ganz subtile Dinge, eben wie der Blick eines Delfins, man beobachtet, wie Mutter mit Jungtier ganz zärtlich umgeht oder Verhaltensweisen, die man sonst nicht sieht. Wenn man die festhalten kann, das ist dann schon sehr befriedigend als Fotograf, ja.
Jetzt sind ja nicht alle großen Meerestiere immer ganz friedlich. Es gibt ja zum Beispiel auch die Orcas, die ja wohl auch mal zum Spaß Segelboote angreifen. Wenn Sie als Fotograf oder als Wissenschaftler da sind, gab es denn auch schon Situationen, wo Sie gedacht haben, oh, das ist jetzt aber doch brenzlig, jetzt ist es sehr nah, sehr eng und vielleicht auch sehr groß?
Also ja, man denkt so, das ist sehr nah, sehr eng und sehr groß, aber interessanterweise, ich habe tatsächlich keine Momente, wo ich sagen kann, ich hätte Angst gehabt in dem Moment. Auch nicht vor einem Pottwal, der direkt neben dem Boot ist, oder Grauwale, die sich sehr neugierig zeigen und so ein bisschen ans Boot stupsen teilweise auch. Oder Tiere, die schnell auf einen zuschwimmen, solche Sachen. Also man merkt, dass die Tiere genau wissen, wen sie da vor sich haben und dass diese kleinen Dinger, die Boote, doch was sind wie, das kann man auch kaputt machen als großer Wal und das ist denen offensichtlich ganz klar und das haben die überhaupt nicht im Schilde. Also Angriffe auf Boote, wie jetzt von den Orcas zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz große Ausnahme und ich glaube, bei den Orcas ist das, hat das auch nochmal ganz andere Beweggründe. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie wenig man trotz der Massivität dieser Tiere und der Kraft, die dahinter steckt und die auch sichtbar ist, wie wenig Angst man in solchen Situationen hat.
Es ist auch aufgrund dieser Faszination für Wale und Delfine auch so eine regelrechte Tourismusbranche entstanden, jetzt in Nicht-Corona-Zeiten, wo Menschen sich den Tieren nähern, die Tiere auch aus den verschiedensten Gründen umarmen wollen, die manchmal tatsächlich regelrecht Delfine körperlich belästigen. Wie sehen Sie denn sowas, diese Art von Tourismus?
Ja, Wahlbeobachtung boomt seit einigen Jahrzehnten schon und nimmt immer mehr zu an ganz, ganz vielen Stellen. Und natürlich hat das auch eine problematische Seite. Die meisten Whale-Watcher sind mit Booten unterwegs und da haben wir dann zum Beispiel wieder das Lärmproblem. Aber auch wenn 10 Boote um dieselbe Gruppe Wale oder Delfine sich aufhalten, dann erzeugt man einfach Stress, weil man die Tiere auch einkesseln kann. Und insofern muss man ganz genau darauf achten, was man da, bei wem man mitmacht und wie das Whale-Watching durchgeführt wird. Also respektvolle Wahlbeobachtung heißt, dass man einen Mindestabstand einhält, dass man sich langsam an die Tiere annähert, den Tieren jederzeit den Raum lässt, sich selber zurückziehen zu können, nicht zwischen Mutter und Jungtier fährt und solche Sachen, keine hektischen Bewegungen. So eigentlich Common Sense, was man da walten lassen müsste. Und was das Schwimmen mit Delfinen, was bei vielen Menschen ein ganz großer Traum ist, angeht, da sind wir auch sehr, sehr skeptisch. Eigentlich raten wir davon ab, denn es ist ein leichtes, Wale und Delfine aufzuscheuchen, auch als menschliche kleine Schwimmer, die eigentlich nichts ausrichten können. Aber Delfine sind nun mal eben zu Hause im Meer. Und wenn wir uns da nicht als Gäste verhalten, das ist immer so die goldene Regel, die ich den Gästen oder den Wahlbeobachtern zu vermitteln versuche, dann können wir da ganz, ganz schnell zur Störung oder auch zum Stress werden. Und das ist ganz besonders wahr für Schwimmer im Wasser. Und insofern ist das nicht die beste Art und Weise, sich den Tieren zu nähern. Zumal meistens ist es wirklich enttäuschend, weil sobald man im Wasser ist, die Tiere interessieren sich dann nicht so sehr. Also kommt schon vor. Aber üblicherweise gucken die mal kurz oder schwimmen einfach weiter und dann hat man da auch nicht wirklich viel davon. Also ich glaube, dass man als Wahlbeobachter von einem Boot aus genauso intensive Begegnungen haben kann mit Walen und Delfinen wie als Schwimmer. Das Letzte, als Schwimmer muss man wirklich nicht unterwegs sein.
Also schönes Bild, das Sie gerade genannt haben, dieses sich zu Gast fühlen im Meer. Es ist eben nicht unser Zuhause, wir gehen zu den Tieren, wenn wir da reingehen. Sie haben eben auch schon in dieser Wir-Form gesprochen, als es um den Waltourismus ging. Sie haben ein preisgekröntes Projekt zum Waltourismus auf La Gomera gegründet, im Zusammenhang mit dem Verein MEER, also Meer. Was genau passiert denn da?
Ja, da haben wir Ende der 90er Jahre begonnen, den Tourismus zu verknüpfen mit der Öffentlichkeitsarbeit und der wissenschaftlichen Forschung. Das war damals ein ziemlich neues Konzept, dass man dann als Wissenschaftler auf den regulären Touren, die Wale und Delfine gesucht haben, Whale-Watching-Touren, dann mitfuhr und dann Daten erhoben hat. Und das machen wir seitdem durchgängig. Und wir haben dadurch, dass wir aufschreiben, was haben wir wann wo gesehen, wie tief ist da das Wasser, wie viele Tiere waren das, waren da Jungtiere dabei, was haben die so gemacht? Das wandert dann alles in eine Datenbank und die ist inzwischen angeschwollen zu einer der größten Datenbanken der Welt, die es in dieser Form gibt. Und alles auf der Basis einer Kooperation mit einem Walbeobachtungsanbieter. Also wir haben keine eigenen Boote, sondern kooperieren dort mit einem Anbieter und werten in diesem Sinne die Touren auch auf, weil da ist ein Wissenschaftler an Bord, da wird sinnvolle Arbeit getan, es wird Wissen vermittelt und so weiter. Wir haben eine Ausstellung eröffnet und eine Landbeobachtungsstation, also viel Pionierarbeit geleistet und genau das gemacht, wo wir sagen, wenn Walbeobachtung durchgeführt wird, dann sollte es auf respektvolle und sanfte Art und Weise gemacht werden. Und dazu gehört Aufklärung der Öffentlichkeit, Integrierung von Wissenschaft und so weiter. Und das ist eine Win-Win-Situation. Da hat jeder was davon. Und im Idealfall, wenn wir, und das tun wir natürlich auch mit unseren Forschungsergebnissen, dann Schutzbemühungen unterstützen, dann haben letztendlich auch die Tiere was davon. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Denn ich werde vom Leben und von den Walen und Delfinen einfach durch deren Präsenz und die Begegnung unfassbar viel beschenkt. Und ich oder meine Mitstreiter auch, wir wollen einfach was zurückgeben von dem, was wir da erhalten. Und insofern ist das so ein Geben und Nehmen, was nicht immer im Selbstverständnis eines Walbeobachters oder eines menschlichen Touristen liegt, sagen wir so. Und auch an der Stelle ist dann natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Heute ist der Weltartenschutztag und deshalb machen wir auch diese Sendung. In Bezug auf die Bewohner der Meere, was stimmt Sie denn optimistisch? Also gibt es da vielleicht doch die eine oder andere positive Entwicklung?
Ja, also es ist schön zu beobachten, wie die Bedeutung der Meere inzwischen auch an höchster Stelle sozusagen anerkannt wird. Die spielen zwar im Moment noch eine vergleichsweise untergeordnete Rolle im Kampf gegen den Klimawandel, wenn man so will, aber das wird sich ändern und das ist sichtbar, dass sich das ändert. Auch so ein international ausgerufenes Ziel der Staatengemeinschaft ist noch nicht ganz durch, aber es steuert darauf hin, dass 30% der Weltmeere bis 2030 unter Schutz gestellt werden soll. Das sind alles Zeichen dafür, dass der Ernst der Lage erkannt wurde und auch die Bedeutung der Ozeane einfach ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, der Menschen allgemein und auch der Politik gerät. Und das stimmt mich dann doch durchaus positiv. Es hat lange gedauert, bis wir da sind. Und die Not ist natürlich auch groß genug, dass es jetzt auch sein muss. Aber es sind die richtigen Schritte in die richtige Richtung.
Was können wir denn als Einzelne tun? Also wenn sich jetzt Menschen diese Sendung anhören und auch mit einem gewissen Gefühl von, man muss wirklich dringend was tun, daraus gehen, was wären denn so die ein, zwei, drei Sachen, wo Sie sagen, da kann jeder Einzelne mit beitragen, dass es den Meeresbewohnern besser geht?
Ja, ich sage immer, man kann Meeresschützer werden an jedem Tag und man kann heute damit anfangen. Das hat natürlich ganz, ganz viel mit unserem Konsumverhalten zu tun. In direkter Weise mit dem Fischkonsum zum Beispiel. Wie viel Fisch konsumiere ich und welchen kaufe ich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber das betrifft im Grunde alle Produkte, alles, was wir verkonsumieren, ist irgendwann Müll. Oder hat bereits Müll- und Umweltverschmutzung erzeugt, je nach Produktionsweise. Und das wissen wir ja, dass die Billig-T-Shirts und die Billigware oft sehr schädigende Wirkung hat auf die Menschen, die sie produzieren, aber insbesondere auch auf die Umwelt. Und da können wir mit jeder Kaufentscheidung sagen, da mache ich mit oder mache ich nicht mit. Ich entscheide mich für ökologische Produkte oder nachhaltige Produkte. Beim Reisen auf das Verkehrsmittel natürlich achten. Sich grundsätzlich fragen, muss ich jede Reise machen, die ich potenziell machen kann? Welche Verkehrsmittel benutze ich? Fahre ich lieber mit dem Rad? Das sind alles so ökoknicke Dinge für den Alltag. Die sind vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich, kommt auf jeden und jeden Tag an. Wir sind alle ein Teil des Problems. Wir tragen alle zum Niedergang der Ökosysteme bei, aber wir können auch dafür sorgen, dass wir dieses Spiel sozusagen nicht mehr mitspielen. Und das ist im Grunde dann die Aufforderung an sich selber, wachsam zu sein, wie gehe ich mit der Umwelt um in direkter und in indirekter Weise, insbesondere über meinen Konsum und wie rede ich auch darüber. Ne? Man kann natürlich auch Förderer werden von WDC oder MEER e.V. Man kann spenden, man kann Veranstaltungen Spendensammelaktionen, solche Sachen oder eben seinen Förderbeitrag leisten. All das sind ja Dinge, die auch ankommen.
Ja.
Und das Schöne ist, man fühlt sich einfach viel, viel besser, wenn man weiß, man macht diesen ganzen Wahnsinn, der auf dem Rücken der Wale, Delfine, der Meere und der Natur im Allgemeinen ausgetragen wird. Man macht diesen ganzen Rummel nicht mehr mit. Das ist auch ein Stück Freiheit, den man dadurch gewinnt, auch wenn es oft anders verkauft wird.
Sie hatten WDC genannt, das ist die Whale and Dolphin Conservation Group, Gruppe, für die Sie arbeiten. Einmal nochmal ganz konkret nachgefragt, Sie haben über Konsum gesprochen. Welche Fische sollte man denn besser nicht essen, damit es den Fischbeständen besser geht?
Also grundsätzlich würde ich mal auf alles, was Thunfisch heißt, verzichten. Und dann muss man eigentlich auch, also es gibt ja einschlägige Labels sozusagen, die inzwischen fast auf jeder Fischpackung zu finden sind. Denen ist mal mehr und mal weniger zu trauen. Da ist nicht alles grün, was so tut. Es gibt aber im Internet und auch als Mobile-Apps sehr schöne Fischführer, die über so ein Ampelsystem dann anzeigen, ob der Kabeljau aus der Ostsee noch okay ist. Nee, ist er nicht. Ob der Seelachs aus dem Nordpazifik okay ist. Ja, ist er wahrscheinlich gerade. Oder der Lachs aus Norwegen. Nee, der wieder nicht. So, also man kann sich da schlau machen. Es geht darum, eben achtsame Entscheidungen zu treffen. Um es auf einen Nenner zu bringen, das Thema, je weniger Fisch man konsumiert, und um das dann auch nochmal gesagt zu haben, je weniger Fleisch man generell konsumiert, desto mehr Impact hat man oder desto besser wirkt sich das auch auf das Klima aus oder die Umweltverschmutzung und nebenbei dann auch auf die eigene Gesundheit, weil vieles von den Fischen, gerade von den großen Raubfischen oder die von der Tierzucht her, wissen wir es ja auch, natürlich schwer belastet sind und insofern nicht mehr als ganz gesunde Lebensmittel gelten können.
Ihre nächste Reise nach Corona, wo wird die hingehen und auf welche Meeresbewohner freuen Sie sich am meisten?
Ich hoffe, dass es bald wieder nach La Gomera geht. Das ist so mein Homegebiet, was die Forschung angeht. Und da freue ich mich, weil ich jetzt so auf Entzug bin, im Grunde auf alles. Ganz besonders würde ich mich aber über eine Sichtung von Rauzahndelfinen freuen, weil das sind meine ganz besonderen Lieblinge und die hatte ich jetzt schon ganz lange nicht mehr vor der Linse.
Fabian Dritter, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Rauzahndelfinen bald wieder begegnen.
Schönen Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Rudyard Hasel. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.